Wie sieht dich Gott? Was meinst du, wie Gott dich sieht? Gott beobachtet uns ja den ganzen langen Tag, auch in der Nacht, und Gott sieht alles. Wie sieht dich Gott so den ganzen Tag lang? Freut er sich über dich? Was ist, wenn du was Böses gemacht hast? Wenn du was Böses gedacht hast oder was Böses gesagt oder getan hast? Wie meinst du, sieht dich Gott dann? Oh nein. Schon wieder. Oder beobachtet er dich skeptisch? Na, was wird das wohl jetzt werden? Oder streng kontrollierend? Pass bloß auf. Und wenn dann was passiert? Na warte, das muss sofort bestraft werden. Oder meinst du eher, er ist traurig und enttäuscht, weil du mit den vielen Sünden, die du immer wieder tust, immer noch nicht klarkommst, weil du immer wieder an den gleichen Stellen sündigst? Oder meinst du, er sieht dich vielleicht sogar so? Wie sieht dich Gott? Ich glaube, Gott freut sich riesig über dich. So sieht dich Gott. Er freut sich riesig. Auch und trotzdem du schuldig wirst. Gott freut sich auch immer dann noch über dich, wenn du immer wieder an der gleichen Sünde schuldig wirst. Und ich meine das nicht nur einfach so, weil es irgendwie gut klingt, sondern es ist so. Und wir dürfen das nachlesen. Und der Daniel hat es schon angedeutet, was Paulus zum Beispiel im Brief an die Römer schreibt. Aber er schreibt es auch an anderen Stellen. Und wenn ich das lese, Römer 5, 1 und die folgenden Versen, wie Gott mich sieht, dann strahlt Gott mich aus diesem Bibeltext so richtig an. Ich lese Römer 5, Abvers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zustande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Hier ist jedes Wort wichtig, jeder Satz ist wichtig. Allein dieser erste Satz, da wir nun gerechtfertigt worden sind. Lass das mal auf mich wirken. Nimm das mit in diesen Tag, in die Woche. Wir sind gerechtfertigt. Ich bin gerechtfertigt. Wie oft müssen wir uns rechtfertigen? Oder wie oft meinen wir, uns rechtfertigen zu müssen? Man muss sich eigentlich immer für irgendwas rechtfertigen, oder? Wenn man Fleisch isst oder weil man Veganer ist. Wenn man sehr jung heiratet oder wenn man immer noch nicht verheiratet ist. Weil man keine Kinder hat oder weil man zu viele Kinder hat. Wenn man keine Zeit hat, muss man sich rechtfertigen. Und wer viel Zeit hat, muss sich auch rechtfertigen, weil er ist ein Verdacht, faul zu sein. Wir müssen uns rechtfertigen, weil wir den Winterspielplatz wegen Coronavirus abgesagt haben. Und wir hätten uns rechtfertigen müssen, wenn wir ihn durchgeführt hätten. Egal, was wir tun, wir müssen uns immer irgendwie rechtfertigen. Wir rechtfertigen uns, wenn wir Fehler machen. Wir rechtfertigen uns, wenn wir was nicht rechtzeitig schaffen, wenn wir Termine nicht einhalten. Wir rechtfertigen uns, wenn wir anderen schuldig werden und wenn wir keinen Sport machen. Es gibt so viele Gründe, wofür wir uns immer rechtfertigen müssen. Und jetzt steht hier, und lasst das mal auf euch wirken, wir sind gerechtfertigt. Das heißt doch, lasst doch das Rechtfertigen sein. Wir sind gerechtfertigt. Wieso immer noch rechtfertigen? Hör auf, dich ständig zu rechtfertigen. Ich bin gerechtfertigt. Ich muss mich nicht für alles und jedes rechtfertigen. Habe ich so gedacht die Woche über und dann ist mir ein Fehler bewusst geworden. Und plötzlich habe ich mich erwischt, wie ich mich doch schon wieder gerechtfertigt habe im Gedanken. Anstatt einfach zu sagen, es war falsch, ja, es tut mir leid, fange ich an, mich wieder zu rechtfertigen. Warum? Ich bin doch von Gott gerechtfertigt. Und zweitens, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich dazu stehen. dann muss ich halt den Fehler bekennen und daraus die Konsequenzen ziehen. Aber ich muss mich doch nicht rechtfertigen. Wer sich rechtfertigt, ist unsicher. Wer sich rechtfertigt, fühlt sich schuldig. Und wer sich ständig rechtfertigt, hat einen geringen Selbstwert. Ja, Rechtfertigung ist wie ein Schutzschild, den wir um uns herum aufbauen, um uns zu schützen, um unsere Unsicherheit mit Rechtfertigungen zu schützen. Ja, ich esse gern mal ein gutes Steak und ich fahre auch einen Diesel und ich bin gerechtfertigt. In Gottes Augen bin ich gerechtfertigt und nicht nur in seinen Augen, ich bin es wirklich. Er hat mich gerechtfertigt und das gibt mir Sicherheit. Trotz all den Fehlern, die ich immer noch mache, weiß ich aber grundsätzlich, Gott hat mich gerechtfertigt. Ich brauche mich nicht mit Rechtfertigungen zu schützen oder zu verteidigen. Vor Gott bin ich in Ordnung. Natürlich mache ich Fehler, natürlich werde ich schuldig, natürlich übersehe ich was und vergesslich bin ich auch. Und das will ich auch gar nicht schönreden. Dazu stehe ich, das ist so. Und wenn ich sage, ich bin gerechtfertigt, dann heißt das nicht, jetzt müsst ihr halt mit meinen Fehlern leben, ich bin halt so. Nein, das wäre wieder eine Art von Rechtfertigung. Nein, wir müssen zu unseren Fehlern stehen, wir müssen sie bekennen, wenn wir schuldig werden. Aber wichtig ist, wie Gott über mich urteilt, bei all den Fehlern. Das ist das Wichtigste. Und das gibt mir meinen Wert und das gibt mir meine Sicherheit, bei all den Fehlern, die ich noch habe. Ich bin vor Gott okay. Am Ende eines genialen Gedankengangs über Rechtfertigung schreibt Paulus in Römer 8, 33. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Wer hat das Recht, dich anzuklagen? Gott ist es, der dich rechtfertigt. Entscheidend ist, wie Gott über dich denkt und wie Gott über dich urteilt am Ende. Und Gott verurteilt dich nicht. Das ist das Wichtigste. Trotz aller Fehler, Gott verurteilt mich nicht. In Gottes Augen bin ich in Ordnung und ich muss mich nicht rechtfertigen. Wir sind gerechtfertigt aus Glauben. Das ist eine steile Aussage. Wie kommt Paulus zu dieser Aussage? In den Kapiteln 2 bis 3 erklärt Paulus, wie er dazu kommt, zu diesen Gedanken. Kapitel 4 beschreibt er das dann am Beispiel von Abraham. Und Kapitel 5, 1 ist sozusagen das Zwischenfazit, jetzt, da wir gerechtfertigt sind. Und dann kommt alles Weitere, wie man jetzt als Gerechtfertigter lebt. Schauen wir uns kurz den Gedankengang an. Kapitel 2 beginnt mit einer ernüchternden Feststellung. Du kannst dich nicht entschuldigen. Dann hör auch auf, dich zu rechtfertigen, könnte man sagen. Aber das sagt er an der Stelle noch nicht. Du kannst dich nicht entschuldigen. Wenn du den anderen richtest, dann richtest du dich selbst. Wenn du den anderen verurteilst, dann tust du dasselbe. Und mal ganz ehrlich, ist doch so, ne? Das, was wir am anderen, was uns am anderen so richtig nervt und was wir gerne am anderen verurteilen, das sind wir selber. Wir sehen immer die wunden Punkte im anderen, wo wir auch Schwierigkeiten mit haben. Und das verurteilt uns letztlich, sagt Paulus. Wenn du andere verurteilst, verurteilst du dich dadurch letztlich selbst. Und die Folge ist, Paulus sagt, du kannst dich dem Gericht Gottes nicht entziehen. Gottes Urteil über dein Leben lautet schuldig. Ob du dich hin und her rechtfertigen versuchst, du bist schuldig. Wir alle sind schuldig, weil niemand diesem Anspruch Gottes gerecht werden kann. Niemand hält alle Gebote. Wir alle sind schuldig, sagt Paulus. Und da ist keiner, der so lebt, wie Gott es erwartet. Da ist auch keiner, der Gutes tut, sagt Paulus. Keiner. Und durch das Halten von Geboten, sagt Paulus, wird kein Mensch vor Gott gerecht. Du wirst das nicht ausgleichen, deine Schuld, indem du jetzt Gebote hältst. Wir können weder mit guten Werken noch mit Geboten halten unsere Schuld ausgleichen. Es reicht nicht. Das ist erstmal Fakt. So schaut's aus und das schaut nicht gut aus um uns. Jetzt aber beginnt dann Paulus den neuen Gedankengang. Jetzt aber hat Gott einen Weg gezeigt, wie wir gerechtfertigt werden. Er hat eine Lösung aus diesem Dilemma gefunden und uns gezeigt durch Glauben. Glaube ist der Weg. Gott rechtfertigt uns durch den Glauben an Jesus Christus. Wir werden gerecht gesprochen, indem wir an Jesus glauben. Alle haben gesündigt, schreibt Paulus. Es gibt keinen Unterschied. Da ist keiner besser oder keiner schlechter. Wir alle haben gesündigt, egal wie groß oder klein deine Sünde ist. Wir alle haben die Herrlichkeit verloren, die wir eigentlich haben sollten bei Gott. Wir werden gerechtfertigt, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert. Denn Gott sandte Jesus, so schreibt Paulus, damit er die Strafe für unsere Sünde auf sich nimmt und unsere Sünde gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Das steht unmittelbar vor Römer 5,1. Damit schließt Paulus das Kapitel 4. Und die Folge daraus ist dann das Geniale: Dadurch sind wir gerechtfertigt. Aus Glauben. Das heißt, wer glaubt, dass Jesus für seine Sünde gestorben ist und sein Leben für uns geopfert hat, der ist vor Gott gerechtfertigt. Wer glaubt, dass Jesus die Strafe für seine Schuld auf sich genommen hat und damit die Schuld gesühnt hat, der ist vor Gott gerechtfertigt. Und dieser Glaube, es ist nur Glaube, und das ist vielen viel zu einfach. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein, dass das einfach nur Glauben. Ja, das ist so einfach. Und da braucht es nicht mal besondere Formulierungen. Manche meinen, man muss ein gewisses Gebet sprechen, eine gewisse Formel aufsagen. Da muss man auch keine besondere Beziehung irgendwie jetzt zu Jesus eingehen oder ihn irgendwie aufnehmen oder sich übergeben oder sonst irgendwas tun. Wir neigen dazu, dass immer schon wieder so oder so muss es machen, dann ist es richtig. Nein. Der eine Verbrecher am Kreuz hat uns gezeigt, wie dieser Glaube geht, was Glaube ist. Er hat nur gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der konnte nicht mal die Hände falten, weil die waren ja festgenagelt. Er konnte nur sagen, denk an mich. Und das hat gereicht. Im Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner beschreibt Jesus, worauf es ankommt. Ihr kennt das Gleichnis. Der Pharisäer ging in den Tempel, um zu beten, und er geht ganz nach vorne hin und fängt an, sich zu rechtfertigen. Er zählt auf, was er alles Gutes getan hat für Gott, wie er lebt. Er zählt seine frommen Leistungen auf. Er rechtfertigt sich. Und der Zöllner, heißt es, stand ganz hinten, hat die Hände auf die Brust geschlagen, und das ist ein Zeichen dafür, dass man betroffen ist, dass man sich schuldig bekennt, und hat gesagt, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ganz wichtig, er sagt nicht mir Sünder, sondern mir, dem Sünder. Ich bin ein ausgesprochener Sünder. Sei mir, dem Sünder, gnädig. Und Jesus sagt, und der ging gerechtfertigt nach Hause. So geht Rechtfertigung. Nicht aufzählen, was man alles geleistet hat, sondern das Bekenntnis, Herr, sei mir, dem notorischen Sünder, gnädig. Der Zöllner war gerechtfertigt. Und jetzt kommt die spannende Frage, wie lang? Wie lang war der gerechtfertigt? Bis er dem nächsten Kunden wieder Geld aus der Tasche gezogen hat, zu viel verlangt hat? Wie lange war dieser Mensch gerechtfertigt, nachdem er aus dem Tempel nach Hause ging? Paulus schreibt, da wir nun gerechtfertigt sind durch den Worten aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jetzt übertragen wir das mal auf diesen Zöllner. Der Zöllner wurde gerechtfertigt und er blieb gerechtfertigt, weil er Frieden mit Gott hatte. Egal wie viele Leute der jetzt noch betrogen hat und wie viel Geld der ungerechterweise den Menschen aus der Tasche gezogen hat, er blieb gerechtfertigt, weil er Frieden mit Gott hatte. Wir sind gerechtfertigt, sagt Paulus. Und das steht im Partizip aorist passiv. Das ist ein bisschen Grammatik, griechisch. Den Aorist gibt es nur im Griechischen. Weiß nicht, vielleicht in anderen Sprachen auch. Im Deutschen gibt es ihn jedenfalls nicht. Und Aorist beschreibt eine einmalige punktuelle Handlung. Im Gegensatz zu einer linearen, andauernden Handlung. Jesus ist für uns gestorben, steht im Aorist. Das heißt, er ist einmal gestorben und nicht immer wieder. Das bedeutet, der Zöllner wurde einmal, ein für alle Mal gerechtfertigt. Paulus sagt, wir sind gerechtfertigt worden. Ein für alle Mal. Einmal nur. Egal, wie man sich weiterhin verhält. Und das Ganze steht noch im Passiv, das heißt, er konnte überhaupt nichts dafür tun. Nur glauben, nur anrufen, sei mir Sünder gnädig. Durch den Glauben sind wir alle ein für alle Mal gerechtfertigt. Und das heißt jetzt gerechtfertigt in Gottes Augen in Ordnung. Du bist in Ordnung so. Du bist okay so, für immer. Egal, was du tust, egal, wie du lebst, du bist gerechtfertigt. Und das heißt, in Gottes Augen bist du okay so. Und das unterstreicht Paulus jetzt mit diesem Frieden. Wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das steht jetzt im Präsens. Wir haben Frieden mit Gott, dauerhaft, immer. Für die Zukunft bedeutet das, was Paulus in Kapitel 8 dann schreibt. Dieser Friede hat auch zukünftige Auswirkungen, nämlich, sagt Paulus, wir werden nicht mehr verurteilt. Wir werden nicht mehr verurteilt. Wir kommen nicht mehr ins Gericht und wir werden nicht verdammt. Und für die Gegenwart heißt das, wir sind mit Gott im Reinen. Wir sind mit Gott im Reinen, das ist Friede. Und wir bleiben es. Und Frieden heißt nicht Waffenstillstand bis zum nächsten Ausbruch. Und Frieden heißt auch nicht einfach Abwesenheit von Krieg, kein Krieg. Friede bedeutet ein neues Verhältnis. Das ist auch kein inneres Gefühl. Habe ich erst gedacht so. Frieden heißt, dann fühle ich mich friedlich. Fühle ich mich im Frieden mit Gott? Nein. Frieden ist kein inneres Gefühl. Das ist auch, gibt es auch. Aber dieses innere Gefühl, dieser gefühlte Frieden ist sehr trügerisch, weil er von meinen Befindlichkeiten abhängt. Je nachdem, wie ich mich gerade so fühle, habe ich Frieden mit Gott, habe ich keinen Frieden mit Gott. Nein, Friede heißt ein neues Verhältnis von Gott aus. Wir haben ein neues Verhältnis zu Gott, egal wie du dich fühlst. Und das ist dauerhaft gut. Kennt ihr das auch, dass ihr manchmal denkt, oh, jetzt ist Gott sauer auf mich. Ich habe gesündigt, jetzt ist Gott gegen mich. Und bestimmt wird gleich eine Strafe kommen. Mindestens eine kleine erzieherische Maßnahme. Und dann wartet man drauf und tatsächlich, es geht was schief am Tag. Ich habe es gewusst, ich habe es genau gewusst. Das kam jetzt, weil ich gesündigt habe. Oder schlimmer noch, du wirst schwer krank. Und dann denkst du, ja, eigentlich war es klar. Das musste irgendwann mal kommen. So wie ich gelebt habe, konnte das nicht ausbleiben. Ja, ich habe nicht in der Bibel gelesen. Und ich habe auch viel zu wenig gebetet. Und in Gottesdienst hätte ich auch öfter gehen können und mitarbeiten in der Gemeinde. Das ist jetzt die Strafe für mein Verhalten. Ja, kenne ich, so habe ich auch mal gedacht. Bis mir dann in einer Krankheitszeit das Wort aus Jesaja 53 aufgeleuchtet ist, wie ein Licht, wie eine Erleuchtung, die Strafe liegt auf ihm. Das ist keine Strafe, was ich jetzt erlebe. Die Strafe liegt auf ihm. Egal, was in deinem Leben kommt, da kommen immer Widrigkeiten, Krankheiten, Nöte, was auch immer. Egal, was kommt, eines ist es nicht, Strafe. Es ist nie eine Strafe für irgendeine Sünde oder für irgendein Fehlverhalten oder sonst noch was. Denn du bist gerechtfertigt. In Gottes Augen bist du okay so. Du hast Frieden mit Gott. Du hast ein neues Verhältnis mit Gott. Und dieses Verhältnis ist nicht von deinem Verhalten abhängig. Das ist kein Friede, wenn man es von eigenem Verhalten abhängig macht. Viele Christen leben ein Gänseblumenglauben. Kennt ihr diesen Gänseblumenglauben? Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Heute hatte ich einen guten Tag. Er liebt mich. Klasse. Heute geht irgendwie alles schief. Und Kopfschmerzen habe ich auch noch. Er liebt mich nicht. Und ich weiß auch warum. Das ist Gänseblumenglauben. Aber das ist nicht der Friede, von dem Paulus schreibt. Wir haben Friede mit Gott nicht wegen unseres Verhaltens, sondern, was steht hier, durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir müssen die Bibel wirklich wörtlich lesen und ganz genau auf die einzelnen Formulierungen achten. Wir haben Frieden mit Gott nicht wegen unseres Verhaltens, sondern, hier steht's, durch unseren Herrn Jesus Christus. Das macht den Frieden aus. Der Friede Gottes, seine Beziehung zu mir, ist nicht von meinem Verhalten abhängig, sondern durch Jesus Christus, nämlich dass er für uns am Kreuz den Frieden geschlossen hat. Wir sind gerechtfertigt. Kolosser 1, eine meiner Lieblingsstelle, 1,24, wir sind in Gottes Augen tadellos, steht da. Du Du bist in Gottes Augen makellos, auch wenn du an dir noch so viele Makel siehst und Ecken und Fehler und Sünden. In seinen Augen bist du makellos, du bist heilig. Und da steht auch, es ist nichts an dir auszusetzen. Ich habe an mir viel auszusetzen und andere wahrscheinlich auch. Aber Gott hat an dir nichts auszusetzen, steht da, Kolosser 1, 24. Wir haben dauerhaften Frieden mit Gott. Durch den Glauben haben wir Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir haben Zugang zu Gott. Ich möchte es mal so formulieren, der Himmel steht uns offen. Der Himmel steht uns offen. Mach dir das bewusst, wenn du morgens aufstehst und es ist vielleicht so ein richtig trüber, regnerischer Tag oder es ist noch dunkel, dass du denkst, oh, was ist das für ein Tag? Der Himmel steht dir offen. Die himmlische Welt steht dir offen. Als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser gestiegen ist, heißt es, da öffnete sich der Himmel und Gott sprach aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das hat er doch genossen, oder? Und jetzt stell dir vor, das gilt auch für dich. Der Himmel ist offen und Gott sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind, ich freue mich an dir. Und das sagt er jeden Tag, wenn du aufstehst. Der Himmel ist offen, du bist mein geliebtes Kind, ich freue mich an dir. Wir leben unter dem offenen Himmel, wir stehen in der Gnade, sagt Paulus. Wir stehen in der Gnade. Gnade, es ist so ein abstrakter theologischer Begriff und wir lesen ihn auch häufig so, theologisch im Sinne von, ja, juristisch Begnadigung. Ja, das stimmt, es ist eine Begnadigung, aber Gnade ist viel, viel mehr. Gnade ist nicht nur ein juristischer Akt im Sinne von Begnadigung, sondern Gnade heißt wörtlich Gunst, Annahme, Freude, Charis. Da steckt das Wort Freude mit drin, das ist mit Freude verwandt. Gnade kommt von freuen. Wenn Gott gnädig ist, dann freut er sich über dich. Gott ist nicht der Richter, der dich völlig emotionslos begnadigt. Nein, so verstehen wir vielleicht Gnade als juristischen formellen Akt. Nein, Gnade ist Wohlwollen, Gunst für dich. Und das wird so schön im Segen ausgedrückt. In dieser zweiten Zeile im Segen heißt es, der Herr lass sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und das ist jetzt Hebräisch, das ist so ein Parallelismus. Leuchten und Gnade entspricht sich. Der Herr, lass sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Und was ist ein leuchtendes Angesicht? Brennt das irgendwie oder was? Ich stelle mir das so vor, er strahlt dich an. Er strahlt dich freundlich an. So wie mit diesen Herzchen, in diesem Smiley. Er strahlt dich freundlich an. Fröhlich. Er freut sich über dich. Und das heißt in der Gnade stehen. Du stehst also in diesem freudigen Blick Gottes. Überall, wo du hingehst, nicht so missmutig oder kontrollierend oder skeptisch, wie diese Smileys am Anfang waren, sondern wohlgesonnen. Du stehst unter seiner Gunst. Gott strahlt dich an wie die Sonne und du genießt die warmen Strahlen. Das ist Leben unter dem offenen Himmel. Aber, jetzt kommt das Aber, manche warten vielleicht schon lange drauf, dass endlich das Aber mal kommt. Man kann aus dieser Gnade fallen, doch. Man kann wirklich aus dieser Gnade fallen. Und manche denken schon, muss auch gesagt werden, nicht immer nur Gnade, Gnade, sondern man kann aus dieser Gnade fallen. Paulus schreibt, wie das geht, wie das passieren kann, dass wir aus der Gnade fallen, nämlich Galater 5, Vers 4. Die Galater sind aus der Gnade gefallen. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigen wollt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Man kann aus der Gnade fallen, wenn man sich selbst durch das Gesetz rechtfertigen will. Wer durch Gebote und fromme Leistungen vor Gott bestehen will oder wer Gott etwas beweisen will durch fromme Werke, der trennt sich von Christus und fällt aus der Gnade. Wir fallen also nicht aus der Gnade, wenn wir sündigen. Wir fallen nicht aus der Gnade, wenn wir immer, immer wieder an der gleichen Stelle sündigen. Wir fallen aber aus der Gnade, wenn wir uns auf unsere eigene Frömmigkeit und Leistungen verlassen. Dann fallen wir aus der Gnade, sagt Paulus. Wenn wir wieder anfangen, uns selbst zu rechtfertigen, dann fallen wir aus der Gnade. Weil dann achten wir nicht mehr, dass wir gerechtfertigt worden sind. Dann missachten wir letztlich das, was Christus für uns getan hat. Da ist Paulus sehr konsequent und drastisch. Wenn du anfängst, dich wieder selbst zu rechtfertigen, wenn du wieder auf die frommen Werke, auf die Gesetze baust, dann verachtest du letztlich, dass Christus für dich gestorben ist und das alles für dich gesühnt hat. Dann fallen wir aus der Gnade. Wir wurden gerechtfertigt. Wir haben Frieden mit Gott. Wir leben im Licht seiner Gnade. Noch ein kleiner Gedanke zum Schluss. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir im Licht der Gnade immer nur noch im Sonnenschein Wohlbefinden leben. Dass wir nie mehr krank werden, dass alles gelingt und dass wir vor allem schlimmen Dingen bewahrt werden. Nein, das heißt es nicht. Nein, wir leben von der Hoffnung. Wir leben von der Hoffnung auf eine Zeit in ungetrübter Herrlichkeit. Das steht noch aus. Wir leben immer noch von der Hoffnung. Dieser Text hat 3 Zeitdimensionen. Wir sind gerechtfertigt worden, Vergangenheit. Wir haben Frieden mit Gott und stehen in der Gnade, Gegenwart. Und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen, Zukunft. Und dazwischen liegen auch Krisen und Probleme und Krankheiten. Aber wir bewerten das jetzt aus einer anderen Perspektive. Wir bewerten jetzt die Widrigkeiten des Lebens aus dieser Perspektive. Egal, welche Krisen über dich hereinbrechen, sollst du wissen, du bist gerechtfertigt. Du hast Frieden mit Gott. Du stehst in seiner Gnade. Trotz all dieser Krisen und Widrigkeiten. Wenn wir Krisen durchleben, sind wir immer noch gerechtfertigt. Haben wir immer noch Frieden mit Gott und stehen immer noch in seiner Gnade. Und dieses Wissen hilft uns dann, Krisen zu bewältigen. Und Paulus formuliert das dann so. Nicht allein aber das. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Dieses Wissen hilft dir auszuhalten, nicht zu verzweifeln. Dieses Wissen hilft dir, dass du dich bewährst in dieser Krise, dass du bleibst und dass deine Hoffnung erhalten bleibt. Eine Hoffnung, dass du nicht enttäuscht werden wirst am Ende. Die Hoffnung lässt nicht zuschande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist nochmal ein starkes Bild, können wir nur noch ganz kurz andeuten. Nimm's mit und denkt weiter darüber nach. Damit wirklich nicht der geringste Zweifel in dir aufkommt, ob du wirklich gerechtfertigt bist, hat Gott dich mit Liebe abgefüllt. Aber sowas von. Er hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Wir sind abgefüllt bis oben hin mit Liebe. Und diese Liebe empfangen wir durch den Heiligen Geist. Und wenn sie mal weniger wird, dann darfst du um den Heiligen Geist bitten. Lass dich immer wieder erfüllen, sagt Paulus. Dann bitte um den Heiligen Geist, lass dich neu mit dieser Liebe erfüllen, dass du wirklich prallvoll mit Liebe abgefüllt bist. Und dieser Liebe, dieser Heilige Geist gibt dir die Gewissheit, es stimmt wirklich. Wir sind gerechtfertigt worden. Wir haben Frieden mit Gott. Wir stehen in der Gnade und wir leben unter dem offenen Himmel. Amen. Vielleicht zweifelst du doch an dieser Botschaft und brauchst den persönlichen Zuspruch durch